lese uns den Text für die Predigt aus Johannes Kapitel 9. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Dann machte er, als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus fragte ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Ihr Lieben, man soll nicht immer eine Predigt mit einer Frage beginnen. Manchmal kann man das machen. Was siehst du, wenn du einen siehst? Der hat einen Fussel auf dem Anzug. Oder du siehst etwas mehr. Vielleicht der Anzug steht ihm gut. Oder vielleicht siehst du gar mehr, wenn du ihn anschaust. Und vielleicht etwas davon erkennst, wie es diesem Menschen geht. Es kann sogar sein, wenn du einen begegnest, dass dein Horizont weiter wird, wenn du etwas erfährst von seinen sozialen Einbindungen, seinen Prägungen, seiner Biografie. Es könnte sogar noch mehr geschehen, dass du nicht nur Vergangenes siehst, wo er herkommt, wie er geprägt ist, wie es im Moment ist, sondern es könnte sein, dass du plötzlich weitsichtig wirst und siehst, was aus ihm werden könnte. Dass du plötzlich ihn anschaust und irgendwie seine Potenziale witterst. Und wenn du gar etwas davon siehst, warum dein Gegenüber hier ist, warum dieser Mensch hier ist und dir begegnet, wenn du vielleicht sogar sehen kannst, was die Bestimmung dieses Menschen ist, dann siehst du wahrhaft viel. Das ist wirkliches Sehen. Ich würde das mal komplexes Sehen nennen. Also du erkennst, in welchen komplexen Zusammenhängen dein Gegenüber steht und sich bewegt. Und so beginnt das, was wir manchmal mit dem Wort Verstehen umschreiben. Und wenn sich gar einer müht, den anderen mit den Augen Gottes zu sehen, wenn sogar das geschieht, dann öffnen sich andere Dimensionen. Dann kommt der Mensch aus dem dreidimensionalen Denken in mehr Dimensionen. Das heißt, ich sehe dich mit Glaubensaugen. Und dann sehe ich, du wirst eine hohe und sehr verantwortliche Stellung bei Gott im Himmel haben, in Gottes neuer Welt. Und dann sehe ich plötzlich, vor mir steht kein Mensch mit einer gebrochenen Biografie, sondern ich erkenne, er wird vollkommen sein, voller Schönheit, Gesundheit, Kraft, Lebensglück. Und von solch einem vieldimensionalen Sehen wird hier erzählt. Das ist gemeint. Das Vieldimensionale. Da steht, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Es ist offensichtlich, Jesus sieht und der Blinde sieht ihn nicht. Und da kann man, wenn man sowas in Gottes Wort liest, schon mal stehen bleiben, anhalten und sagen, bedeutet das jetzt schon was für meine Lebenszusammenhänge? Es könnte sein, dass wir zu dem Schluss kommen, bevor wir Jesus gesehen haben, hat er uns schon lange gesehen. Das könnte ein Gedanke sein, der uns ja zumindest berührt. Und dann, wie gesagt, dürfen wir ja dieses Sehen Jesu getrost tiefer verstehen. Das heißt, wir dürfen sehen, dass Jesus mit Gottes Augen sieht. Er sieht sozusagen, was ist Gottes Absicht? Das ist eine. Und neben dem Blick Jesu wird uns jetzt auch berichtet von dem Blick der Jünger. Also Jesus sieht und sie folgen seinem Blick. Und dadurch, weil sie Jesus Blick folgen, nehmen sie plötzlich diesen blinden Menschen wahr. Aber sie haben kein sehendes Auge. Das wird in der Folge ganz klar. Es steht übrigens viel über Sehen in der Bibel. Sprüche 20, ein sehendes Auge, ein hörendes Ohr, die macht beide der Herr. Also Erinnerung, dieses komplexe, vieldimensionale Sehen ist auch ein Geschenk von Gott. So, und jetzt wird klar, die Jünger folgen zwar dem Blick Jesus, aber sie haben nicht diesen Durchblick, sie sehen nicht klar. Und jetzt hören wir, wie sie reden, wir hören eine Frage und man könnte fast meinen, sie haben eine schlechte Erziehung. Nee, das macht man nicht, dass man in Gegenwart eines Kranken über seine Krankheit redet. Machen die aber. Aber vor allem will ich damit sagen, die Frage, die sie stellen, zeigt, dass sie wirklich sehr eindimensional sehen. Wir können es mal vorsichtig sagen, dass sie für die komplexen göttlichen Absichten blind sind. Und wir dürfen uns mal in den Blindgeborenen, der da sitzt, hineinversetzen und er sieht nichts, er hört nur diese Frage, Menschen sind stehen geblieben, er hört nur irgendwie, Meister, wer hat gesündigt? Zack, zuckt es in seinem Herzen. Dieser oder seine Eltern, er weiß genau, es geht jetzt um mich. Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Wir dürfen mal fragen, wer so eine Frage stellt, ist der nicht selber irgendwie blind? Ich meine das so, blind, weil er Sünden im Leben anderer sucht, statt bei sich selber zu bleiben. Und vernagelt irgendwie deshalb, weil es, wir fühlen das direkt, keinen Menschen zusteht, die Schuld anderer sozusagen abzuwägen. Schwer, nicht so schwer, wer ist dran schuld? Und nicht sehend ist, wer sozusagen in den Lebenszusammenhängen einer Krankheit, die Krankheit nur als Schuld sieht. Strafe für Schuld. Das ist die Strafe. Mit so einem Denken haben wir es ja auch weit gebracht. Und Jesus, der wendet sich von sowas ab. Das heißt, er weist diese Diskussionen vor dem Betroffenen über Schuld und Sühne ab. Im Wesentlichen darum, weil die Frage nach der Vergeltung, wer ist dann schuld und so weiter, die bannt den Blick, die macht blind. Und eben, weil die Jünger vor sich nicht einen Menschen, sondern sozusagen einen Problemfall sehen und fragen, wer ist schuld, sehen sie eben nicht den Menschen, sondern sie sehen nur ein Problem. Also nicht der Mensch, sondern das Problem steht in der Mitte ihrer Aufmerksamkeit. Und nun müssen wir aber wissen, es gibt nicht nur das Problem der Behinderung, es sind Menschen, die mit Behinderungen, Einschränkungen leben müssen. Und wir begegnen, wenn wir solchen Menschen begegnen, nicht einem Problem. Behinderte sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Etwas behindert sie zur Freiheit. Und das macht ihnen Jesus zuerst einmal deutlich. Es geht nicht um ein Problem, es geht um ein Hindernis. Seine Antwort lautet, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Er sagt damit, also was diesen Blindgeborenen hindert zu sehen, ist keine Schuld. Die Strafe nach sich zieht. Dieses Hindernis ist anderer Art. Und das versuchen wir uns mal vorzustellen, wie fremd Jesu Worte für die Weltsicht der Jünger geklungen haben muss. Sie glaubten, so waren sie aufgewachsen, an Gottes gerechtes Richten. Der Mensch bekommt nach seinen Taten. Gutes bringt Lohn und Segen. Sünde bewirkt Strafe und Unglück. Und damit, mit diesem Denken, mit diesem Denkmuster, mit diesem starren Sie in die Vergangenheit. Hier ist das Problem. Also muss es doch irgendwo in der Vergangenheit Ursache und Grund geben. Und fragen, ja warum, warum? Und Jesus durchbricht dieses enge Denkgefängnis und sagt, Leute, Gott ist doch unendlich größer. Gott ist doch viel, viel größer, als dass Gott sein Denken und Handeln an und mit uns Menschen von irgendwelchen Menschen und was sie tun, abhängig machen würde. Das passt zwar nicht in euer Denkschablone, aber Gott lässt seine Sonne aufgehen über gute und böse Menschen. Und doch beantwortet Jesus die Jüngerfrage irgendwie, aber er spricht nicht über das Warum, darauf lässt er sich gar nicht ein, sondern über das Wohin, wie diese Sache ausgeht. Und das muss irgendwie schon seltsam geklungen haben für die Jünger, als er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Also Jesus stellt damit einfach nur fest, Gott will an diesem Menschen handeln. Das ist seine Feststellung. Und weil Gott an diesem Menschen handeln will, dazu ist er blind geboren und lebt als Blinder. Das muss man erstmal so verstehen, was Jesus da sagt. Denn das bedeutet, wenn wir es richtig verstanden haben, dieser Blindgeborene soll dazu dienen, anderen die Augen zu öffnen. Bedeutet es doch. Okay, und jetzt von dieser Denke mal, das waren ja alles Gedanken im Denkbereich, gehen wir mal zu diesen Menschen. Wir versuchen mal, wenn das irgendwie möglich ist, sich jedenfalls ansatzweise in die Lage so eines Menschen hineinzuversetzen. Also, da sitzt er und er war ein Kind seiner Zeit, wie wir auch Kinder unserer Zeit sind. Wir leben in unseren Denkschemen. Und dieser Blindgeborene zweifelte ja auch nicht daran, dass Krankheit Strafe ist. Das war sein Denkmuster. Und da können wir uns mal vorstellen, wie gruselig das war, wie grausam. Wie, nur mal so die Frage stellen, wie viele Tage, Nächte, Monate, Jahre wird dieser Mann als Kind und dann als Jugendlicher und Mann durchlitten haben. Nicht nur in äußerer, sondern auch innerer Blindheit. Denn er stand ja immer unter der Anklage seiner Umwelt und auch unter der Anklage seines Innenlebens, seines Herzens. Krankheit ist Strafe. Und dann mag er vielleicht manchmal so verzweifelt gebetet haben, sagen, Gott, was habe ich denn nur gemacht? Was habe ich denn nur getan? Warum? Und dann, wenn wir weiter an ihn denken, steht da ein Mensch vor uns, der Jahre und Jahrzehnte nicht den Funken einer Antwort auf diese Frage hatte. Er hatte weder eine Antwort auf seine äußere Dunkelheit, er musste blind sein, noch auf seine innere Dunkelheit, nämlich sein ungelöster Konflikt mit Gott. Da muss man nicht viel fühlen, um zu wissen, auf den Schultern und den Herzen dieses Mannes lagen Lasten. Stellen wir uns mal vor, er hätte schon als Kind gewusst, im Moment ist es so, aber einmal, da kommt der Tag, es wird mein größter Tag werden, da werde ich sehen. Da kommt der Tag, da werde ich mit einem Schlag aus den Begrenzungen, diesem engen Maß meines dunklen Lebens herausgeholt, werde heil. Hätte er das geglaubt, überhaupt erfahren und geglaubt, dann hätte sich schon in seinen dunklen Tagen sein Verlust in Gewinn verwandelt. Hätte er das gewusst, dass das Schwere, was er trug, dass das dazu dient, dass er vorbereitet wird für ein einmaliges Erlebnis, dass er etwas erleben darf, was 99% der Menschen nicht so erleben, dann wissen wir schon, brauchen wir nicht viel vorstellen, der hätte anders gelebt. Der hätte genauso durch diese schweren Zeiten und Dinge hindurchgemusst, aber er hätte innerlich ein Licht gehabt, nach vorn geguckt. Er hätte anders gelebt. Und diese Hoffnung hätte sein Leben hell gemacht. So. Und bei diesen Gedanken tritt das doch direkt an uns heran. Das ist doch offensichtlich, dass das auch was mit uns zu tun hat. Das heißt, mit diesen Gedanken berührt uns eine Frage: Was glauben wir denn von uns, was aus uns wird? Wie deuten wir denn unsere dunklen und bitteren Erfahrungen? Ich finde das wichtig. Ob wir darüber nur ein Warum haben? Warum, warum, warum? Oder ob wir auch ein Wohin haben? Und das ist die Herausforderung an unseren Lebensweg, den dieses biblische Wort so neben uns stellt, das Leben nicht sozusagen von der Vergangenheit zu sehen, sondern wenn wir unser Leben deuten wollen, dass wir es von Gottes Absichten her deuten und von seinem Ziel, was er mit uns hat. Kurz gesagt, wir werden einfach ermutigt, nicht die Erfahrungen, die wir gemacht haben, für die Deutung unseres Lebens, was aus uns wird, zu nehmen, sondern unseren Glauben. Mit Glauben das Leben deuten. Und wenn wir mit Glauben unser Leben deuten, dann dürfen wir einfach erstmal wissen, einmal kommt der Tag, da wird es hell. Einmal kommt der Tag, dafür verbürgt sich Jesus am Kreuz. Da werde ich in die volle Freiheit geführt werden. Einmal kommt der Tag und Gott sorgt dafür. Einmal kommt der Tag, da werden die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Trauernden fröhlich werden, die Toten auferstehen. Einmal kommt der Tag, da wird Jesus sichtbar für alle Menschen auf der Erde erscheinen. Dann werden wir ins ewige Leben gehen. Und dann werden wir sein wie die Träumenden. Und dann wird uns die volle Wahrheit aufgehen. Dann werden wir sehen, was unser Glaube schon immer gewusst hat. Paulus hat es so gesagt, dass denen, die Gott lieben, alle Lebensumstände zum Besten dienen müssen. So, und nun muss ich noch eine Bemerkung machen, wie Jesus diesen Blinden geheilt hat. Also, ein Zeichen hat er gesetzt, aber wie er das tut, ist schon besonders. Diese Art von persönlicher Zuwendung, also es wird hier berichtet, es ist ja trocken, Staub genug, er spuckt wahrscheinlich in seine Hand, spuckt, bis genügend Spucke da ist, dann nimmt er Staub, macht einen Brei und dann schmiert er das so und schmiert das auf die Augen des Blinden. Ist schon besonders, wird ja einmalig berichtet und dann schickt er ihn zum Waschen. Dass das so ausführlich berichtet wird, muss irgendwas bedeuten. Das bedeutet was für uns. Also wir versuchen es mal, dem nachzugehen. Also Jesus nimmt etwas von dem Allergewöhnlichsten, dem Stoff, aus dem alle Menschen gemacht sind, Staub. Und dazu tut Jesus etwas von seiner eigenen Person, Speichel. Ich denke irgendwie mir, das bedeutet so etwas wie der Erdling, das Wesen aus Staub, braucht etwas, um zu sehen, nämlich die Berührung mit Jesus. Das braucht's. Sonst kommt es nicht zu diesem komplexen Sehen. Aber noch ist eben dieses eine Hindernis da. Die Barriere gegen das Licht ist ja noch nicht aus dem Weg. Und das hat auch eine Bedeutung. Um diese Barriere wegzuräumen, braucht es Glauben. Ohne Glauben geht es nicht. Und diesen Glauben fordert Jesus jetzt von ihm und sagt zu ihm, geh und wasche dich. So, und jetzt mal dem Wort mal nachlauschen, was bedeutet das, wenn ich höre von Jesus, geh und wasche dich. Ich habe das schon manchmal gehört von Jesus, dass er mir gesagt hat, du musst mal zur Beichte gehen. musst deinen ganzen Schlamm und deine ganzen Sünden, die auf dein Leben lasten, aussprechen, bekennen, dich waschen lassen. Richtig waschen lassen und zur Beichte gehen. Das war für mich hier da schon bedeutsam, dieses Wort Jesu, geh und wasche dich. Jesus hat seins gemacht und jetzt ist es für irgendwie entscheidend, geht er oder geht er nicht? Das ist das Entscheidende. Wäre er nicht gegangen, wäre nichts passiert. Aber er folgt der Anweisung, geht hin und wäscht sich. Obwohl er von der Denke her nicht versteht, was da vorgeht. Er soll etwas tun, wofür es nichts gibt, außer den Rückhalt des Wortes Jesu. Und das ist Glauben. Das ist Glauben. Es gibt keine Beweise. Einfach hingehen. Herr, auf dein Wort hin. Und da steht hier, er ging hin, wusch sich und kam sehend wieder. Das ist schon irgendwie grandios, dass einem Menschen so eine Hilfe zuteil wird. Ey, das ist fantastisch. Und für den Betroffenen, für den jetzt Geheilten, da wird ihm klar, er sieht etwas, was er noch nie gesehen hat, und ihm wird klar, das Licht, davon haben ja andere bloß erzählt, aber ich wusste nicht, was das war. Das Licht war schon immer da. Ich habe es noch nicht gesehen. Es war mir verstellt. Und das Hindernis ist nun beseitigt. Und jetzt läuft diese ganze Begegnung auf den Höhepunkt zu. Er kann sehen, aber noch sind seine inneren Augen verschlossen. Er weiß nichts von Jesus. Da steht hier, Jesus fragte ihn, glaubst du an den Menschensohn? Vielleicht sind wir an diese Frage gewöhnt, aber wir können sie ja mal anderen stellen. Das ist eine Frage, die wir anderen stellen sollen. Der müssen wir uns selber stellen und anderen auch. Glaubst du an den Menschensohn? Und wir leben in einer atheistischen Gesellschaft, da wird Schulterzucken kommen. Hä? Keine Ahnung, weiß nie. Was meinst du? Er hier fragt, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Und jetzt dieser herrliche Satz. Er aber sprach, ja, glaube. Und er betete ihn an. Kurz also nach dem Wunder der Heilung, das Wunder des Glaubens. Einer erkennt Jesus als seinen Retter. Dazu ist eine Gemeinde da. Dass wir selber glauben und evangelisieren. Glaubst du an den Menschensohn? Lässt du dich retten? Warum hier der evangelistische Auftrag in diesem Text liegt, habe ich mir so bei der Vorbereitung gedacht, hängt sicher damit zusammen, dass dieser Mann ja so seltsam anonym bleibt. Wird nicht gesagt, wie alt er ist. Ist ein Mann. Kein Name, nichts. Und das bedeutet im biblischen Kontext sehr oft, dass dieser anonyme Mensch gleichsam für alle steht. Da muss ich dran denken, es ist nicht so weit hergeholt zu sagen, ja, was Gottes Welt und unsere Welt betrifft, was mich und Jesus betrifft, da sind wir alle blind geboren. Wir sind blind für Gottes Welt. Wir wissen das nicht. Und Jesus muss uns verkündigt werden. Und Gottes Geist muss unser Herz öffnen. Und deshalb sind wir da. Deshalb sind wir Gemeinde. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, ach, im Glauben und mit Jesus, wir finden so viel Trost und Halt und Zuversicht. Wenn das nicht nach außen wirkt, was wird es wohl wert sein? Genauso wie uns Jesus verkündigt wurde, als der Retter und der Heiland, sind wir gesendet, auch hinzugehen und Jesus als Retter zu verkündigen, damit die Menschen um uns sehend werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.